and they get another possession. He threw up a oh! I can't believe it went in!
Curry from half court. Oh! He puts it in at the buzzer!
Einen wunderschönen guten Tag und vor allem einen schönen Samstag wünsche ich euch. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 23 des NBA-Podcasts hier Swish. Nachdem wir uns mit unserem kleinen Wochenrückblick beschäftigt haben, geht es heute um die Top 10 Center der NBA, also viel Spaß bei der Folge.
Hier ist Swish.
Die Utah Jazz können tatsächlich noch verlieren. Nach 20 Siegen in 21 Spielen setzte es gegen die Clippers in der letzten Nacht eine 112-116 Niederlage. Trotzdem bleiben sie an der Spitze der Western Conference mit einem Rekord von 24-6. Auch die Sixers verteidigen ihre Führung im Osten und bleiben mit 20-10 an der Spitze. Da sieht man allerdings auch schon die großen Unterschiede in der Spitze der beiden Conferences, denn mit diesem Rekord wären sie im Westen nur an der vierten Position. Die Siegquote der Eastern Conference Teams sind insgesamt 46% und die Siegquote der Western Conference Teams 54%. Und das, obwohl natürlich auch die Teams innerhalb der Conference sehr, sehr oft gegeneinander spielen. Das zeigt eben, dass einfach die Western Conference immer noch ein ordentliches Stück stärker ist, als es eben die Eastern Conference aktuell ist. Das bezieht sich sowohl auf die Breite als eben auch die Spitze. Also im Osten haben wir natürlich immer noch so ein paar Kandidaten. Aber im Westen sieht das eben nochmal ein bisschen heftiger nochmal mit aus. Alleine schon mit den Lakers und mit den Clippers hat man eben zwei absolute Schwergewichte. Danach kommen eben noch Teams wie zum Beispiel die Jazz, die Nuggets und da habe ich jetzt eben einige noch nicht mit erwähnt. Und im Osten hat man eben die Sixers, die Nets, dann noch die Bucks und dann wird es aber auch teilweise schon ein bisschen eng. Und das ist eben so dieser große Unterschied in den Conferences. Teilweise sind ja dann die Western Conference Finals auch schon sowas wie die vorgezogenen Finals. Letztes Jahr hätte es ja zum Beispiel auch Lakers gegen Clippers schon werden können, aber die Nuggets haben sich ja dann durchgesetzt und so war es dann eben Nuggets gegen Lakers in den Western Conference Finals. Somit waren diese Serie dann nicht so mega spannend, sage ich mal. Und die Finals gegen die Miami Heat von den Lakers waren natürlich auch super spannend. Trotzdem gibt es da immer noch so ein bisschen, ja, sage ich mal, es ist nicht ausgewogen. Also die Western Conference ist einfach immer noch mal ein Stückchen stärker. Mal schauen, ob sich das jetzt noch mal mit ändert. Zumindest die Brooklyn Nets sind jetzt natürlich ein absolutes Team, was auch in der Western Conference extrem, extrem gut wäre, zumindest offensiv, wie es in der Defensive aussieht. Das könnte man jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber wenn die sich jetzt erstmal mal ein bisschen eingespielt haben und dann vielleicht auf dem Buyout-Market noch mal ein bisschen aktiv werden und noch ein paar Verstärkungen noch mal holen für die Defense, dann kann dieses Team natürlich auch extrem gut sein. Kommen wir weiter zum weiteren Wochenrückblick und zwar gewinnen die Portland Trail Blazers 6 Spiele in Folge und sind jetzt auf Platz 4 in der Western Conference und das, obwohl CJ McCollum und Yusuf Nurkic beide verletzt sind, Damian Lillard eskaliert einfach komplett. Auch die Brooklyn Nets haben die letzten 5 Spiele gewonnen und greifen so langsam den Topspot der 76ers an. Kyrie, Harden und Kevin Durant funktionieren bislang extrem gut zusammen und James Harden profitiert für mich bislang am meisten gerade davon, denn er hat die besten Wurfquoten seiner Karriere mit 50-40-90, weil er endlich weitere Superstars hat, denen er den Ball auch überlassen kann und vor allem auch will und er so selber bessere Würfe nehmen kann und die dann eben besser trifft, wenn er eben nicht 12 Stepbacks pro Spiel hochjagen kann bzw. muss. Das ehemalige Team von Harden, die Houston Rockets, haben derweil sehr, sehr große Probleme und haben die letzten 7 Spiele verloren und sind mittlerweile auf Platz 13 in der Western Conference. Die Cavs im Osten haben es sogar noch schwerer, die haben jetzt die letzten 9 Spiele verloren und schlagen nach ihrem guten Saisonstart hart auf dem Boden auf. Mittlerweile sind sie auf Rang 14 im Osten und Andre Drummond spielt nicht mehr mit dem Team, weil die Cavs ihn unbedingt traden wollen. Wie dann da der Market aussieht, muss man dann eben nochmal mit gucken, ob sie ihn wegkriegen. Aber Drummond ist eigentlich zumindest schon mal ein Qualitätsspieler, zumindest in der Defense und er holt viele Rebounds. Offensiv kannst du ihn über Ringniveau mit anspielen und er finisht das sehr, sehr gut. Er bringt allerdings kein Spacing, trotzdem gehe ich davon aus, dass irgendein Team ihn sicher sich irgendwann nochmal holen wird. Dann habe ich noch 2 Spieler-Performances und zwar beide aus der letzten Nacht, über die ich gerne nochmal mitreden würde. Zuerst natürlich Joel Embiid in Career High mit 50 Punkten, 17 von 26 aus dem Feld, dazu 15 von 17 Freiwürfe und nebenbei nochmal kurz 17 Rebounds abgegriffen, 5 Assists gespielt, 4 Blocks geholt und 2 Steals. Er stärkt einfach nochmal seinen MVP-Case. Wie gesagt, die Sixers sind Erster im Osten, das ist auch immer nochmal so ein großes Ding, gerade wenn es eben um den MVP geht. Wie steht das Team da? Und er spielt einfach eine herausragende, eine überragende Saison und wäre durchaus für mich ein Anwärter auf den MVP Award. Bei der NBA steht er im Power Ranking, glaube ich, gerade auf Platz 2 hinter LeBron. Da geht es allerdings, glaube ich, auch viel nochmal mit um die Story. Also ich sehe Embiid tatsächlich eigentlich vor LeBron. Davor hätte ich allerdings sogar nochmal Steph Curry. Aber das ist jetzt gerade nochmal ein anderes Thema, das ich sicher in den nächsten Wochen nochmal genauer mit behandeln werde. Dann kommen wir zur zweiten Spielerperformance und das ist Jamal Murray, denn er ist der erste Spieler, der 50 Punkte holt, ohne einen Freiwurf zu treffen. Und er ist gleichzeitig noch der erste Spieler, der 50 Punkte holt mit einer Feldwurf- und Dreierquote von mindestens 80%. Dieser Mann war gestern Nacht einfach nicht zu stoppen. 21 von 25 aus dem Feld, das sind 84%, und eben 8 von 10 Dreier, dazu noch 6 Rebounds, 2 Assists und 2 Steals. Holy crap, Jamal Murray ist unfassbar gut. Er hat es einfach in den Playoffs und in der Bubble letztes Jahr schon angedeutet, was er kann. Und mit solchen Spielen zeigt er es eben einfach nochmal, wenn er Bock hat und wenn er heiß ist, dann kann er einfach ausbrechen wie ein Vulkan. Und dann geht er einfach brutalst ab und dann ist er eben einfach ein unglaublich, unglaublich guter Spieler. Da muss Jokic nicht mal so viel machen, Jamal Murray regelt das. Apropos Nikola Jokic, der ist natürlich auch Teil des nächsten Rankings, denn wir reden heute über die Top 10 Center und ohne weiteres Vorgeplänkel würde ich sagen, wir legen los mit dem Ranking.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
Here it's Swish Ranking.
Und wie immer starten wir natürlich mit den Snubs. Der erste ist für mich Jusuf Nurkic von den Portland Trailblazers. Das hängt einfach nur damit zusammen, dass ich ihn zwar für einen unglaublich talentierten Basketballer halte, sowohl offensiv als auch defensiv, der sich viele Rebounds holt und auch ein sehr, sehr guter Passer ist, gerade für diese Center-Position. Sein großes Problem ist allerdings aktuell so ein bisschen die Verletzungsproblematik. Er hat jetzt in den letzten zwei Saisons, also in dieser und in der letzten, quasi gar nicht gespielt, war die komplette letzte Saison verletzt. Und auch in dieser Saison geht es jetzt schon wieder nicht so gut los, fällt jetzt auch schon wieder insgesamt 8 Wochen aus, sollte jetzt also so in 3 bis 4 Wochen wieder zurückkehren. Aber auch in dieser Saison sind es eben bislang nur 12 Spiele und das ist eben sehr, sehr ärgerlich, denn an sich ist er für mich eigentlich ein sehr, sehr guter NBA-Center, der auch in diese Top 10 normalerweise mit reingehört. Der zweite Spieler ist Christian Wood von den Houston Rockets. Den habe ich tatsächlich knapp rausgehauen, obwohl er in dieser Saison extrem gut ist. Über 20 Punkte scored, aber ich muss halt sehen, dass er das auch auf Dauer machen kann. Also in der letzten Saison waren es 17 Punkte bei den Detroit Pistons. Jetzt sind es eben über 20 bei den Houston Rockets. Das sind eben aber auch so ein bisschen empty Stats, also man spielt halt in einem sehr, sehr schlechten Team, was halt nicht viel jetzt gerade gewinnt. Wie gesagt, die Houston Rockets gerade die letzten 7 Spiele alle verloren. Pistons letztes Jahr schon extrem schwach schon gewesen und da legt er dann eben gute Zahlen jetzt gerade nochmal mit auf. Das ist jetzt für mich per se jetzt gleich nicht so ein Faktor, oh nein, das ist ein ganz, ganz schlechter Spieler oder zumindest kein Top 10 Center, weil er eben in einem schlechten Team spielt, denn Zach LaVine spielt eben auch bei den Chicago Bulls, die nicht viel gewinnen, aber er macht es jetzt eben auch schon über einen längeren Zeitraum. Christian Wood spielt jetzt eben seine erste Saison mit über 20 Punkten, letzte Saison waren es eben 17 und wenn er das natürlich so bestätigen kann und eben auch dieses Spacing nochmal mitbringt, also sowohl von innen als auch von außen nochmal gut treffen kann, dann wird auch er in Zukunft auf jeden Fall in dieser Top 10 nochmal mit vorkommen. Und der dritte ist für mich Miles Turner. Der hätte theoretisch auch so das Potenzial, so ein extrem guter Spacer zu sein, Floor-Spacer. Seinen Dreier trifft er tatsächlich aber bislang immer noch unterdurchschnittlich noch in seiner Karriere bei in etwa 35%. Das ist okay für einen Center, aber so insgesamt spielt er mir in der Offensive einfach noch eine zu kleine Rolle. Er holt jetzt in dieser Saison nur 13,2 Punkte im Schnitt. Defensiv ist natürlich ein absoluter Anker, ist der beste Blocker der gesamten NBA mit über 3,4 Blocks im Spiel. Das ist natürlich übertrieben stark. Letztendlich habe ich ihn jetzt aber trotzdem gerade so nicht mit drin. Man könnte sich aber gerade auch streiten mit dem Spieler, den ich auf Nummer 10 habe. Das war wirklich für mich ein extrem, extrem knappes Ding. Ich habe mich dann am Ende für einen anderen Spieler entschieden und zwar für den Spieler auf der Nummer 10. Und das ist Clint Capella, wie gesagt, man kann jetzt gerade drüber streiten. Er hatte aber eben diese eine Phase, wo er einfach extrem, extrem gut war in dieser Saison, wo er wirklich richtig, richtig viele Rebounds abgegriffen hat, wo er extrem viel gepunktet hat. Und da hat er eben für mich gezeigt, was einfach mal in ihm steckt, wenn er die Chance hat, wirklich mehr zu machen. Er holt in dieser Saison 14,3 Punkte und 14 Rebounds. Das heißt also extrem gut, was das angeht. Dazu holt auch er in dieser Saison 2,2 Blocks. Das ist seine Karriere heißt, das erste Mal, dass er über 2 im Durchschnitt holt. Also auch da macht er ganz klar nochmal mit Fortschritte. Zudem hat er einfach nochmal eine bessere Wurfquote als Miles Turner, auch wenn die in dieser Saison für ihn vergleichsweise wirklich noch schwach ist. Er liegt bei 57,9%, sein Karriereschnitt sind schon 63%, das heißt also, er ist jetzt schon 5% unter seiner normalen Wurfquote. Wenn er das so machen würde, in etwa, dann wäre er wieder bei seinem Career High, was seine Punkte angeht. Er wirft nämlich jetzt gerade genauso oft wie in der Saison 2018-19 bei den Houston Rockets. Da hat er mit fast 65% aus dem Feld getroffen und kam insgesamt auf 16,6 Punkte. Aktuell sind es eben 14,3. Wenn er jetzt also seine Wurfquote nochmal ein bisschen mit nach oben schiebt, dann wird sich auch diese Zahl nochmal ein bisschen erhöhen. Vielleicht kommt er am Ende der Saison so auf 15 und dann wahrscheinlich noch so auf 13,5 bis eben diese 14 Rebounds, das wird er halten. Und auch bei den Blocks traue ich es ihm auf jeden Fall zu, dass er bei über 2 Blocks pro Spiel bleibt. Und er ist eben auch erst in Anführungsstrichen 26 Jahre alt. Das heißt also, er ist immer noch in einer sehr, sehr guten Phase. Er ist wahrscheinlich noch nicht mal so richtig in seiner Prime. Und das ist natürlich extrem gut. Deswegen auf Platz 10 für mich Clint Capella. Damit ist er nur einen Platz hinter Montrezl Harrell. Der hat in dieser Saison 13,2 Punkte oder legt 13,2 Punkte auf, 6,2 Rebounds, 1 Assist, 0,7 Steals, 0,7 Blocks, 64,5% aus dem Feld. Das ist fast Career High, das hat er tatsächlich mit 23 Jahren 2016-17 bei den Rockets aufgelegt, 65,2. Da hat er allerdings auch nur 9,1 Punkte. Jetzt denkt man sich, 13,2 Punkte, aber Miles Turner hast du doch deswegen eben rausgeholt und Miles Turner ist defensiv natürlich wesentlich besser, einfach nur weil er größer ist. Völlig korrekt, aber Montrezl Harrell hat eben auch schon in den letzten 2 Jahren gezeigt, dass er offensiv eben noch wesentlich mehr kann. Letztes Jahr 18,6 Punkte pro Spiel, Sixth Man of the Year geworden und dementsprechend gehört er für mich auf jeden Fall in die Top 10 jetzt gerade mit rein. Auch in dieser Saison startet er wieder nicht, sondern kommt eben von der Bank, in diesem Fall jetzt gerade für Marc Gasol. Aktuell nimmt er einfach relativ wenig Würfe, eben nur 8,3. Letztes Jahr waren es noch fast 13, also auch 5 Würfe weniger, aber er passt sich eben seiner Rolle eben jetzt gerade mit an und das finde ich einfach extrem gut. Das muss man ihm auf jeden Fall zugute halten. Seine Rebounds sind trotzdem zumindest auf einem ähnlichen Level wie vor 2 Jahren, da waren es 6,5, jetzt sind es 6,2. Und ich stelle mir einfach immer die Frage, wie gut dieser Mann wäre, wenn er noch ein bisschen größer wäre. Er ist ja für die Center-Position vergleichsweise zumindest relativ klein, mit eben 2,1 Meter. Wenn der jetzt, keine Ahnung, so 2,10 Meter jetzt gerade nochmal mit groß wäre, also ein 7-Footer, dann würden wir, glaube ich, über einen richtig, richtig starken NBA-Center reden. Was ihm natürlich noch komplett abgeht, ist einfach nochmal Spacing. Das ist logisch. Und er wurde eben in den letzten Playoffs ganz schön auseinandergenommen. Man darf jetzt halt auch nicht vergessen, er ist sogar jetzt gerade so ein bisschen älter, als ich ihn jetzt gerade mit eingeschätzt hätte, 27 Jahre alt, was einfach nur daran liegt, dass er erst mit 22 in die Liga gekommen ist. Und jetzt muss man eben hoffen, dass er es in den Playoffs schafft, in der Defense dieses Mal zumindest spielbar zu sein. Die Lakers haben sich ja deswegen dann Gasol zumindest nochmal mit dazugeholt, der dann eben startet. Die Clippers haben ihn abgegeben, eben weil das für sie nicht da war, haben sich dann mit Serge Ibaka zumindest einen Center geholt, der defensiv auf jeden Fall nochmal da ist und dann eben offensiv noch ein bisschen mehr Spacing nochmal mit reinbringt. Trotzdem glaube ich, dass ihm diese Rolle von der Bank extrem gut tut und so diese Energy, die er mitbringt, diesen Einsatz, das ist eben extrem wichtig und ich glaube, im Locker-Room ist er auch ein extrem guter Spieler, ein extrem sympathischer Typ, der dann eben gute Stimmung verbreitet. Das kann man nicht so gerade sagen über den Spieler auf der Nummer 8, denn das ist Andre Drummond. In dieser Saison 17,5 Punkte, 13,5 Rebounds, 1,2 Blocks. In seiner Karriere averaged er 1,5, das ist also völlig in Ordnung. 13,8 Rebounds, auch das ist normalerweise eigentlich mal sein Schnitt. Aus dem Feld ist er in dieser Saison extrem schwach, liegt das erste Mal unter 50% mit 47,4. Dazu muss man aber eben auch sagen, dass er jetzt bei den Cleveland Cavaliers jetzt mittlerweile auch einfach spielt. Das ist eben kein wirklich gutes Team. Und jetzt gerade, habe ich ja auch vorhin schon gesagt, spielt er jetzt eben überhaupt nicht mehr, bis die Cavaliers ihn wirklich weggetradet haben. Das ist für ihn natürlich erstmal gerade nicht so schlecht, weil er dann vielleicht endlich mal die Chance hat, in ein Team reinzukommen, was contendet um irgendwas. Das war ja bei den Detroit Pistons, wo er ja seit er 19 war, also seit 2012, 13 gespielt hat, einfach nicht drin war. Also die Detroit Pistons waren einfach nie ein wirklich gutes Team. Das lag jetzt nicht unbedingt jetzt gerade nur an ihm, sondern eben auch an dem, was um ihn herum passiert ist. Ich glaube, im Lockerroom war er immer so ein kleines bisschen schwierig, war immer so sehr von seinen Qualitäten überzeugt und hat die Mitspieler, glaube ich, gerne kritisiert. So würde ich ihn jetzt zumindest erstmal mit einschätzen, ohne da jetzt gerade Insider-Informationen zu haben. Trotzdem ist er natürlich einfach so ein Oldschool-Center, der dir einfach, ja, das einfach mitbringt, was er eben soll. Er kann einfach in der Zone, kann einfach mal scoren, er ist athletisch und in der Defensive blockt er die eben Würfe. Vor allem holt er extrem viele Rebounds, ist einfach einer der besten Rebounder der gesamten NBA und dementsprechend gehört er für mich auf jeden Fall in die Top 10 und für mich jetzt aktuell eben sogar auf Platz 8. Direkt vor ihm liegt für mich Kristaps Porzingis, auch einfach nur mit diesem Potenzial, was eben Kristaps Porzingis noch mit hat. In dieser Saison 20,5 Punkte, seine Wurfquote dabei bei 47,3%, das ist sogar relativ weit über seinem Karriereschnitt mit fast 4% drüber. 35,2% von draußen, das ist minimal schlechter als sein Karriereschnitt, ist aber noch völlig in Ordnung. Dafür nimmt er jetzt eben auch 6 Dreier pro Spiel. Dazu holt er eben noch 8 Rebounds und 1,3 Assists, 1,6 Blocks, auch das ist eine sehr, sehr gute Zahl. Kristaps Porzingis war eben sehr, sehr lange verletzt, musste in New York damals, als er eben gedraftet wurde und dann die ersten 3 Jahre da gespielt hat, auch relativ viel auch mit alleine machen. Das sieht man auch einfach schon, also in seinem ersten Jahr waren es nur in Anführungsstrichen 14 Punkte, danach eben 18 und dann schon fast 23. An seinen Wurfquoten erkennt man das eben sehr, sehr gut mit 42, 45 und knapp 44%. Da merkt man eben, okay, der muss halt sehr, sehr viel alleine machen und das, obwohl er eben als Power Forward, was er da noch war, oder jetzt eben mittlerweile als Center eigentlich auch sehr, sehr gut eingesetzt werden muss. Mittlerweile hat er sein Game jetzt gerade so ein bisschen nach draußen, jetzt gerade nochmal mit verlagert. In New York hat er maximal 4,8 Dreier genommen pro Spiel. In der letzten Saison bei Dallas waren es 7, jetzt sind es 6,4. Also auch da extrem viele Dreier, jeweils 35,2%. Das ist dafür, dass er eben Center ist und eben auch so viele Dreier nimmt, völlig in Ordnung, aber auf jeden Fall trotzdem nochmal mit ausbaufähig. Ansonsten muss man eben jetzt gerade nochmal mit abwarten, wenn er wirklich jetzt gerade komplett fit jetzt gerade wieder wird und dann eben so dieses Unicorn wird in Anführungsstrichen oder wieder wird, was er in New York schon mal war. Und dann kann er natürlich jedem Team einfach nochmal mit weiterhelfen. Er bringt eben extrem viel Spacing und in der Defense bringt er dir eben nochmal so ein paar Blocks. Obwohl jetzt 1,6 Blocks in dieser Saison ganz klar sein Karriere-Tiefswert sind. Der Tiefswert davor waren 1,9 Blocks in seiner Rookie-Saison. Insgesamt hat er einen Durchschnitt von 2. Aber auch da denke ich, dass das wieder nach oben gehen wird. Was die Rebounds angeht, muss man jetzt gerade so ein bisschen mal mitschauen. Das kommt natürlich auch einfach nochmal drauf an, mit wem er jetzt gerade zusammenspielt. Also zum Beispiel mit Maxi Kleber oder eben auch mit Luka Doncic. Die schnappen sich immer nochmal ein paar Rebounds. Trotzdem sind 8 Rebounds im Schnitt jetzt schon mal eine sehr, sehr gute Zahl. Und Kristaps Porzingis ist eben jetzt auch erst 25 und war verletzt. Das heißt also für mich auf jeden Fall die Möglichkeit, noch ein bisschen weiter noch nach oben zu gehen in diesem Ranking in der Zukunft. Vielleicht schlägt er damit dann auch den Spieler, den ich jetzt gerade auf Nummer 6 habe und das ist Nikola Vucevic. Der spielt in dieser Saison bislang ganz klar seinen besten Basketball, das muss man eben einfach mal genauso anerkennen. 23,4 Punkte, Career High, dazu noch 11,6 Rebounds, auch das nicht ganz Career High, aber das liegt eben bei 11,9 aus der Saison 2012-13, also zumindest sehr, sehr nah dran. 47,6% aus dem Feld ist auf jeden Fall nochmal mit ausbaufähig. Da liegt er jetzt so 2,5% in etwa unter seinem Karriereschnitt. Aber 41,4% von draußen ist mit riesigem Abstand neuer Karrierebestwert. Und zwar fast 4% über dem, was er in seiner Rookie-Saison hatte, wo er genau 0,2 Dreier pro Spiel geworfen hat. Und dann kurz danach auch in Orlando, wo er 2018-19 immerhin 36% getroffen hat, aber eben immer noch 5% weniger als jetzt. Und das, obwohl er jetzt 6,2 Dreier nimmt und damals nur 3. Er hat jetzt sein Game auch nochmal weiter nach draußen noch mal verlagert und schafft es aber einfach, diese Würfe extrem gut zu treffen. Das Einzige, was noch nicht so richtig da ist, ist sein Two-Point-Shot. Der liegt jetzt nur bei 50,5%. Da war er in der letzten Saison noch bei 53 und in der davor sogar bei fast 55%. Wenn er das jetzt einigermaßen jetzt gerade wieder stabilisiert kriegt, dann müssen wir nicht darüber reden, dass Nikola Vucevic einfach ein unglaublich guter Center ist. Er ist jetzt allerdings auch schon 30 Jahre alt. Er war genau einmal All-Star. Man muss jetzt gerade eben schauen, ob er es wirklich nochmal schaffen kann. Die Stats geben es theoretisch jetzt gerade mit her, aber dadurch, dass jetzt eben Kyrie, Durant und eben auch noch Harden noch mit im Osten nochmal mit sind und dann eben noch ein paar andere Spieler, wird es eben schwer, ihn auf die Bank nochmal drauf zu packen. Zudem haben wir auch auf der Center-Position noch Bam Adebayo und Joel Embiid zum Beispiel, die ich beide auf jeden Fall über ihm ansiedeln will. Und man kann ja dann noch zwei Leute noch mit auswählen, die jetzt positionsunabhängig jetzt gerade mit sind, aber da hat er für mich einfach ein bisschen zu viel Konkurrenz, was eigentlich sehr, sehr ärgerlich, denn theoretisch von seinen Stats her würde es Nikola Vucevic verdienen. Das Einzige, was er eben nicht so gut drin hat, sind eben so seine Blocks. 0,6 pro Spiel sind tatsächlich ein bisschen wenig, aber offensiv ist er einfach über jeden Zweifel erhaben und er holt einfach auch unglaublich viele Rebounds, er macht unglaublich viel fürs Team und ist für die Orlando Magic unfassbar wichtig. Und wir kommen jetzt schon zu unserer Top 5 und auf Platz 5 sehe ich den aktuell besten Center der gesamten NBA. Die Rede ist natürlich von Rudy Gobert. 14,2 Punkte, 13,4 Rebounds, 2,7 Blocks. Das ist natürlich extrem gut, dazu 64% aus dem Feld, auch das extrem stark. Warum ist er trotzdem für mich noch auf Platz 5? Ganz klar, weil er offensiv einfach für mich noch zu limitiert ist. Du kannst ihn wirklich nur irgendwo in der Zone direkt mit anspielen. Klar, wie gesagt, defensiv macht er das einfach extrem gut. Er ist einfach der absolute Anker in der Jazz-Defense. Man sieht immer wieder, wie er die Würfe, selbst wenn er sie nicht blockt, wie er sie zumindest dann nochmal verändert. Spieler haben nicht Angst, aber zumindest Respekt, einen Korbleger oder ähnliches zu versuchen, wenn sie sehen, dass Rudy Gobert da ist, weil sie eben einfach mal locker abgeräumt werden können. Aber in der Offensive ist mir das eben noch zu wenig. Das liegt jetzt gerade nicht unbedingt daran, dass die Jazz ihn nicht versuchen mit einzubinden, denn das tun sie. Ansonsten würde er nicht auf 14 Punkte im Schnitt kommen. 8,5 Würfe im Spiel ist auch völlig okay. Es müsste aber eigentlich viel, viel mehr sein. Das Problem ist eben, wie gesagt, er wirft halt keine Mitteldistanzwürfe, er wirft erst recht keine Dreier. Und alles, was er halt dann in dieser Szene so ein bisschen kann, ist, dass du ihn quasi in Alley-oop halt hinwirfst, den er stopfen kann. Oder du ihn wirklich direkt unterm Korb anspielst, wo er eben seinen Layup machen kann oder eben einen Dunkversuch. Ansonsten ist da eben einfach nicht viel. Und daher ich jetzt auch nicht wirklich denke, dass er sich mit 28 jetzt gerade nochmal so umstellen wird, wie es zum Beispiel in Brook Lopez damals getan hat, als der auf einmal einfach angefangen hat, seine Dreier zu werfen, traue ich ihm einfach nicht zu und deswegen ist er für mich jetzt eben auf Platz 5 und wird jetzt für mich auch nicht weiter nach oben kommen mit eben seinen 28 Jahren, denn auf Platz 4 steht eben ein sehr, sehr junger Spieler und das ist der gerade mal 23-jährige Bam Adebayo. 19,8 Punkte, 9,3 Rebounds, 5,5 Assists, ein Steal, ein Block, 57,1% aus dem Feld, gut 40% Dreier, 0,2 Versuche die Saison. Im Schnitt lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Das ist irrelevant, aber eben dann auch noch 84,5% von der Linie. Bei Rudy Gobert sind es eben gerade mal so 58, das heißt also seine Feldwurfquote liegt sogar über seiner Freiwurfquote. Bam Adebayo eben fast 85% von der Linie und da ist eben auch schon der große Unterschied. Bam Adebayo wird sich in diesem Aspekt noch verbessern. Er wirft jetzt teilweise schon Mitteldistanzwürfe, trifft die tatsächlich sogar relativ gut, hat eine Zweierquote von insgesamt 57,3%. Und ich sehe da eben einfach nur nochmal Verbesserungspotenzial. Ich persönlich gehe davon aus, dass das einfach nochmal stärker wird, was er zeigen wird. Er wird anfangen, diesen Mitteldistanzwurf noch besser zu treffen und dann wahrscheinlich sogar anzufangen, sogar Dreier zu treffen. Ich habe es mir jetzt hier auch gerade kurz nochmal mit rausgesucht. Also Bam Adebayo, Würfe von 10 bis 16 Feet trifft er 46,3%. Das ist völlig in Ordnung. Dann ein bisschen weiter draußen, also 16 Feet to 3-Point Line. Da sind es erst 38,2%, aber eben darüber schon diese 46,3% sind schon extrem gut und auch so ganz, ganz kurze Mitteldistanzwürfe, also 3 bis 10 Fuß, trifft er mit 45,2% und das ist eben einfach nochmal ein großer Unterschied zu Rudy Gobert. Der nimmt diese Würfe nicht und wenn er sie nimmt, dann trifft er sie nicht oder dann sind es halt so eine Notwürfe mit Ablauf der Wurfuhr vielleicht und bei Bam Adebayo ist da eben noch großes Potenzial, dass er eben auch nochmal sogar einen Dreier nochmal mit reinbringt. Er bringt da nochmal ein anderes Spacing nochmal mit, als es eben Rudy Gobert kann. Defensiv gehe ich trotzdem mal mit davon aus, dass er sich auch da nochmal ein bisschen verbessern wird. Also ich glaube nicht, dass er jetzt über seine Karriere nur in Anführungsstrichen einen Block averagen wird. Ich glaube, dass das schon noch hochgehen kann, so in Richtung 1,5. Und auch die Rebound-Zahlen jetzt aktuell bei 9,3. Letztes Jahr waren es noch 10. Also ich denke, auch da wird er sich irgendwo in diesem Bereich nochmal Minimum mit einpendeln. Mit 23 Jahren eben auch einfach ein extrem, extrem guter und wichtiger Spieler für die Heat mit noch mehr Entwicklungspotenzial und Chancen, richtig, richtig guter NBA Center zu werden. Und das ist er ja sogar jetzt schon mit fast 20 Punkten. Spieler Nummer 3, Top 3, wir reden über Karl-Anthony Towns. Hatte defensiv immer so ein bisschen Probleme, gerade in den letzten Jahren. In diesem Jahr sieht das jetzt bislang in seinen neuen Spielen, die er jetzt auch erst hatte, da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, schon mal besser aus. Ein Steal, fast 2 Blocks im Schnitt, das ist schon mal extrem gut, aber seine Stärke ist natürlich die Offensive. In dieser Saison 50,7% aus dem Feld, fast 43% von draußen und kranke 93% von der Freiwurflinie. Er kommt aktuell auf 21,8 Punkte. Es liegt einfach nur daran, dass er eben noch nicht ganz so viele Würfe nimmt, wie im zum Beispiel letzten Jahr. Da war er noch bei 26,5 Punkten, hat eben aber auch fast 3 Würfe mehr genommen. Die Wurfquote ist dabei gleich geblieben. Die Dreierquote hat sich sogar noch mal leicht verbessert im Vergleich zum letzten Jahr. Und die Freiwurfquote ist noch mal absolut nach oben geschossen. Da war er im letzten Jahr bei 80%, bei 6,5 Versuchen. Jetzt sind es eben 93% bei knapp 5. Extrem gut. Dazu noch 10,6 Rebounds und 3,3 Assists. Das habe ich zum Beispiel Bam Adebayo gerade noch mal nicht erwähnt. Auch noch ein extrem guter Passer mit 5,5 Assists. Aber auch Karl-Anthony Towns eben mit 3,3 Assists. Zumindest schon mal passabel. Nicht überragend, aber auch da natürlich absolutes Entwicklungspotenzial noch. Bei ihm auch nochmal so ein kleines bisschen das Ding mit diesen Verletzungen. Er hatte ja auch im letzten Jahr extrem viel Pech, hatte ja extrem viele seiner Verwandten an Covid-19 verloren. Unter anderem auch seine Mutter und so. Und das ist dann natürlich schon extrem, extrem schade für ihn natürlich einfach als Person. Das tut mir auch extrem leid. Und eben auch er selber hatte so ein bisschen Verletzungsprobleme. Es war einfach ein absolutes Seuchenjahr, einfach mal für ihn 2020. Und ich hoffe, dass es für ihn jetzt einfach wieder bergauf geht. Und aktuell, das, was er jetzt gerade gespielt hat, sieht eben schon mal sehr, sehr gut aus. Und ich hoffe jetzt eben, dass er jetzt eben lange fit ist und uns eben lange zeigen kann, was er einfach drauf hat. Denn er ist eben erst 25 Jahre alt. Und wenn er es jetzt auch noch schafft, sich in der Defense nochmal zu stabilisieren und offensiv einfach nur genauso weiterzumachen, wie er es aktuell tut, dann ist er ein Top-3-Center der NBA mit dem Potenzial, sogar noch weiter aufzusteigen. Und das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Dann kommen wir jetzt zur Top 2. Ihr werdet sicher jetzt gerade schon wissen, welche diese zwei Spieler jetzt gerade mit sind. Da gibt es ja sehr, sehr viele Diskussionen drüber. Embiid oder Jokic, Jokic oder Embiid. Wer ist besser? Und ich sag's euch ganz ehrlich, ich hätte mich in den letzten Jahren dauerhaft für Nikola Jokic entschieden, weil er einfach nochmal offensiv ein komplett anderes Skillset nochmal mitbringt. Wesentlich variabler nochmal mit ist in der Offensive. Und das war einfach immer unglaublich geil. Der zweite Platz ist bei mir also Nikola Jokic, denn ich habe einfach einen absoluten 180 gemacht und habe mich dann tatsächlich für Joel Embiid auf 1 da nochmal mit entschieden. Nikola Jokic in dieser Saison trotzdem natürlich unglaublich stark, darüber müssen wir überhaupt nicht reden. 27,4 Punkte, 11 Rebounds, 8,6 Assists, für einen Center 8,6 Assists. Was ist das denn bitte? Wie crazy ist das? Dazu noch 1,6 Steals, 0,6 Blocks, 57% aus dem Feld, 40% Dreier, 87% von der Freiwurflinie. Dieser Typ kann einfach alles, fast alles, denn was er eben nicht so gut kann, das ist die Defense. Und das war jetzt gerade für mich eben so dieser ausschlaggebende Faktor zwischen Jokic und Embiid. In den letzten Jahren war es immer so, dass ich mir immer so gedacht habe, Embiid müsste eigentlich mit den Voraussetzungen, die er hat, mit diesem Körper eigentlich die NBA dominieren. Er ist extrem stark, er ist extrem groß, er kann im Post noch agieren, das ist so ein bisschen Oldschool-mäßig, aber er kann eben auch nochmal einen Dreier nochmal mit treffen, das ist jetzt so ein bisschen Newschool-mäßig. Er macht es eigentlich extrem, extrem gut oder hat es oder hatte zumindest die Chance, es extrem gut zu machen, aber er war immer nicht so richtig fit, hat sich nicht so reingehangen, irgendwas lief nicht so richtig, dann lief es bei den Sixers nicht, dann war Joel Embiid unzufrieden und ich finde, das hat man immer in seinen Leistungen gemerkt. In dieser Saison ist es einfach komplett anders. Joel Embiid ist absolut on fire, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, für mich MVP-Kandidat auf jeden Fall in dieser Saison. Man muss ihn definitiv mit in diese Verlosung nochmal mit reinnehmen. Er macht einfach alles für das Team. Er ist in der Offensive da und er ist eben in der Defensive richtig, richtig stark. Und das kann Jokic eben einfach noch nicht so gut. Und gerade eben gegen Embiid dieses Matchup zu sehen, wäre einfach schon extrem spannend, weil dann einfach zwei komplett unterschiedliche Welten aufeinandertreffen. Du hast Nikola Jokic, diesen absolut krassen Skillcenter, mit dem du überhaupt nicht doppeln kannst, weil er dich dann mit seinem Passing auseinandernimmt. Und dann hast du einfach nochmal einen Joel Embiid, den du zwar doppeln kannst, aber auch er ist zumindest ein okayer Passer für diese Position, findet dann zumindest nochmal den freien Spieler. Und wenn der Ball dann gut rotiert wird, führt es trotzdem zu einem guten Wurf. Und die Sixers haben in dieser Saison eben noch ein paar mehr Werfer, als sie es in den letzten Jahren hatten. Dementsprechend einfach extrem interessant. Ich glaube aber eben, dass Joel Embiid Jokic wesentlich besser verteidigen könnte und würde, als Nikola Jokic Embiid verteidigen könnte. Und genau unter diesem Aspekt musste ich mich dann eben so entscheiden, dass Joel Embiid auf Nummer 1 steht. Der holt in dieser Saison ganz entspannte 29,7 Punkte, 11 Rebounds, 3 Assists, 1,3 Steals, 1,2 Blocks. Versteht mich jetzt gerade nicht falsch, 1,2 Blocks ist für ihn auch der schlechteste Wert. Eigentlich liegt er bei 1,7 im Karriereschnitt. Trotzdem noch 54% aus dem Feld und das erste Mal auch eine richtig gute Dreierquote, 39,7%. Davor, oder was heißt davor, Karriereschnitt sind 32,5 und das, obwohl er jetzt immer noch 3 im Schnitt jetzt gerade nochmal mitnimmt, was auch knapp unter seinem Karriereschnitt ist, der liegt noch bei 3,5, aber es waren eben jetzt meistens nicht so viel mehr. Da hat er sich einfach nochmal ordentlich weiterentwickelt, also das heißt offensiv nochmal weiterentwickelt im Vergleich zu den letzten Jahren. Defensiv einfach immer noch extrem gut, so ein bisschen wie eben auch bei Rudy Gobert, wenn er eben in der Zone steht, überlegst du dir zweimal, ob du jetzt gerade zum Korbleger, jetzt gerade mit hochgehst oder zum Dunk. Bei Nikola Jokic ist das eben nicht so unbedingt der Fall, da ziehst du dann wahrscheinlich eher dann nochmal in Richtung Korb und kannst trotzdem dann nochmal mit finishen. Dementsprechend für mich Joel Embiid der beste Center der NBA. Ich verstehe allerdings auch jeden, der jetzt gerade sagt, nein, ich sehe das ganz klar anders. Jokic ist offensiv nochmal wesentlich vielseitiger, als es Embiid ist und deswegen ist er für mich der bessere Center. Da kann man, wie gesagt, einfach nochmal mit drüber diskutieren. Ich habe mich jetzt das erste Mal in meinem Leben wahrscheinlich für Joel Embiid jetzt gerade nochmal entschieden und ich bin sehr, sehr froh mit dieser Entscheidung. Ansonsten sind wir jetzt logischerweise durch mit unserem Ranking. Ich hoffe, es hat euch ebenso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr andere Meinungen habt oder zumindest so ihr mir eure Top 3 mitteilen wollt, das war jetzt natürlich gerade extrem gut vom Sprachlichen her, habe ich mir sehr, sehr gut gerade überlegt, was ich sagen will, dann könnt ihr mir gerne eine Instagram Direct Message schreiben unter dem Tag hier @swish. Ansonsten würde ich mich da auch über einen Follow freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns dann beim nächsten Mal bei Here It Swish.
Here It Swish.